Wir wollen ja über den Care-Begriff im weitesten Sinne ins Gespräch kommen und der Hintergrund ist, dass du Teil des Netzwerks Care Revolution bist. Kannst du mal beschreiben, was das für ein Netzwerk ist und was die Stoßrichtung und Idee hinter diesem Netzwerk ist?
Ja, genau. Also das Netzwerk, das Care Revolution Netzwerk, feiert übrigens in diesem Jahr das fünfjährige Bestehen, also 5 Jahre Geburtstag des Netzwerks. Und das Ganze ist eigentlich 2012 losgegangen, als ich in Zusammenarbeit mit dem Feministischen Institut in Hamburg einen Arbeitskreis Reproduktion der AK Reproduktion gegründet hat. Und das Ganze lief dann 2013 in den Arbeiten zur Vorbereitung der ersten Care Revolution Aktionskonferenz zusammen, die 2014 in Berlin stattfand damals und mit 500 Teilnehmerinnen super erfolgreich war. Und das ist eigentlich so der Startpunkt des Netzwerks. Und mittlerweile gibt es insgesamt 12 Regionalgruppen, die sich also in verschiedenen Städten, aber auch jetzt im Rahmen von Bundesländern zusammengefunden haben. Das findet man auch alles auf der Seite carerevolution.org, sehr zu empfehlen. Und insgesamt organisieren sich mittlerweile über 80 Gruppen und Personen im Netzwerk. Und das sind Leute aus ganz verschiedenen Bereichen, sowohl bezahlter als auch unbezahlter Carework. Das heißt, da organisieren sich unter anderem Pflegerinnen, Sexarbeiterinnen, Kita-Mitarbeiterinnen, Leute, die zu Hause pflegen, also pflegende Angehörige zum Beispiel. Und genau das spiegelt eigentlich auch das Anliegen des Netzwerkes, nämlich Carework. Wir kommen ja wahrscheinlich gleich noch darauf zu sprechen, was es damit auf sich hat. Das heißt, sowohl bezahlte als auch unbezahlte Carework und alle, die damit betraut sind, nämlich üblicherweise Frauen, zusammenzubekommen und ganz verschiedene Gruppen und Personen in einen Erfahrungsaustausch, Mobilisierung und kollektive Handlungsfähigkeit zu bringen. Genau, und das Grundanliegen ist eigentlich, dass man Care stärken muss, dass man die Lücken in der öffentlichen Daseinsvorsorge kritisieren muss, dass man kritisieren muss, dass Care zunehmend ökonomisiert wird, kommodifiziert wird und dass vor allem die Frauen die Leidtragenden bei dieser geschlechtsspezifischen Form der Arbeitsteilung sind.
Du hast quasi meine nächste Frage schon vorweggenommen, nämlich die nach dem Begriff der Care Work. Mhm. In dem, was du jetzt gesagt hast, klang ja schon an, es hat was mit Pflegearbeit unter anderem zu tun, aber das ist ja nicht das Einzige, was diesen Begriff umfasst. Was würde denn alles diesen Begriff umfassen, Care Work?
Care Work ist, da steckt unheimlich viel drin. Man muss vielleicht noch einen kleinen Schritt zurückgehen. Der Care Work-Begriff, der kommt eigentlich vor allem so in den 90er Jahren auf. Und umfasst erstmal runtergebrochen alle personenbezogenen Sorge-, Pflege-, Betreuungstätigkeiten, die weiblich konnotiert sind. Das heißt, das sind all die personenbezogenen, man könnte sagen, Dienstleistungen, die überwiegend von Frauen ausgeübt werden. Und das Wichtige ist jetzt beim Care-Begriff, dass der sowohl die bezahlte als auch die unbezahlte Sorgearbeit umfasst. Also Care für, also aus dem englischen Care, Sorgen, Sorge tragen, auch sich Sorgen machen um jemanden. Das ist also der englischsprachige Begriff. Früher in der zweiten Frauenbewegung in den 70er Jahren, in der Hausarbeitsdebatte, das ist sozusagen der Vorläufer, man könnte sagen, des Care-Gedankens. Da hat man es noch Reproduktionsarbeit genannt. Das hat eine etwas andere Schwerpunktsetzung, eine etwas andere theoretische Ausrichtung. Aber worum es sowohl bei Carework als auch bei Reproduktions- oder bei Sorgearbeit geht, ist eben zu sagen, das ist die Arbeit, auf die alle Gesellschaften angewiesen sind. Das ist die Arbeit, die nötig ist, um sozusagen alle Wechselfälle des menschlichen Lebens zu bearbeiten. Cornelia Klinger hat das mal sehr schön gesagt. Sie hat gesagt, Sorgearbeit, Lebenssorge gilt der Kontingenz des menschlichen Lebens. Und was heißt das? Das bedeutet, dass Menschen geboren werden, dass Menschen sterblich sind und dass Menschen im Verlauf ihres Lebens permanent auf Sorge und Carework angewiesen sind, weil wir krank sind, weil es uns zwischenzeitlich mal nicht gut geht, weil wir Gebrechen haben, aber auch einfach, weil wir sterbliche Wesen sind. Und vor allem, wenn man jetzt sieht, Menschen werden geboren, sind als Kinder ganz wesentlich auf Carework angewiesen. Und das ist der zentrale Gedanke, der hinter dem Care-Begriff steht, zu sagen, wir sind abhängig als Menschen, permanent im ganzen Vollzug unseres Lebens. Und deswegen kann keine Gesellschaft auf Care Work verzichten. Und das Spezifische bei Care Work ist, und darauf weist gerade der Care-Begriff hin, ist, dass Care eine ganz besondere Form der Arbeit ist. Sehr personalintensiv, könnte man jetzt von dem ökonomischen Standpunkt aus sagen. Das heißt, Care Work kann man nur begrenzt zum Beispiel durch Roboter abbringen lassen. Man kann sie auch nur begrenzt rationalisieren, nur begrenzt beschleunigen. Das heißt, Kinder können nicht schneller besser gepflegt werden oder betreut werden. Alte Menschen können auch nicht schneller besser gepflegt werden. Das heißt, Care Work, Sorgearbeit sperrt sich gegen kapitalistische Rationalisierungsimperative. Und das macht ihre Besonderheit aus, erklärt aber gleichzeitig auch ihren marginalisierten und ausgebeuteten Status in kapitalistischen Wachstumsgesellschaften. Genau. Und man könnte vielleicht noch sagen, dass der Care-Begriff vor allem auf die Arbeitsinhalte und die Tätigkeiten abhebt. Beim Reproduktionsbegriff ist es ein bisschen anders. Aber bei Care geht es tatsächlich darum zu sagen, wir haben ein ganz breites Spektrum an sowohl bezahlten als auch unbezahlten, personenbezogenen Sorgedienstleistungen arbeiten, die eben überwiegend von Frauen und überwiegend schlecht bezahlt oder unbezahlt verrichtet werden.
Jetzt hast du eben betont, dass bei der Care-Arbeit sowohl die bezahlte als auch die unbezahlte Arbeit gemeint ist. Jetzt ist ja das Interessante, dass man historisch sehen kann, dass sich diese Zusammensetzung von bezahlt, unbezahlt, dass sich das ja immer wieder ändert auch. Und vielleicht können wir da genau so ein bisschen in die Geschichte reingehen, uns einfach sozusagen diesen Reproduktionsbereich anschauen und wie der sich so verändert. Natürlich können wir das jetzt im Gespräch nur in groben Schritten machen, aber ich denke, zuerst lohnt sich's, auf die Zeit der Industrialisierung zu gucken, weil sich da gerade ja was ändert, wenn man vielleicht so sehen kann, in so bäuerlichen Familien, da war sozusagen Reproduktion noch so Teil von so einem größeren familiären Zusammenhang. Und ich würde jetzt erstmal vermuten, dass sich das genau ändert in dem Moment, wo sozusagen so eine Enteignungswelle stattfindet, die Leute freigesetzt werden und das Proletariat entsteht und die Industrialisierung so losgeht. Wenn man diese Anfangszeit der Industrialisierung nimmt, wie war Care Work denn da organisiert? Was kann man da über sie sagen in diesem Zeitraum?
Ja, wenn wir uns das jetzt angucken, so der Schritt zur Moderne, das 19. Jahrhundert, kann man, gehe ich jetzt auch nochmal auf Cornelia Klinger ein, die das ganz toll mal unterschieden hat, da können wir von einem bürgerlich-patriarchalen Lebenssorgeregime sprechen. Das heißt, das ist die Moderne. In der Moderne findet sowas wie eine Sphärentrennung statt. Ja, also sowas, nicht nur die industrielle Fabrikarbeit entsteht und damit auch die Trennung von Arbeit und Leben, nicht nur eine räumliche Trennung, sondern auch eine geschlechtsspezifische Trennung in vielen Fällen. Das heißt, wir haben eine Sphärentrennung, so etwas wie eine bürgerliche Öffentlichkeit entsteht, eine industrielle Fabrikregime entsteht. Und in dieser Zeit entsteht auch sowas wie die bürgerliche Privatsphäre. Und das ist sozusagen genau die Enklave, in der sozusagen Sorgearbeit abgespalten, aufgehoben wird als Terrain für die Frau. Man muss ganz wichtig sagen, bei diesem bürgerlich-patriarchalen Lebenssorgeregime des 19. Jahrhunderts, das können wir nicht verstehen, wenn wir die Klassenspaltung dieser Zeit nicht verstehen. Das hast du auch gerade schon angedeutet. Das heißt, wir haben sozusagen einmal den bürgerlichen Privathaushalt, in dem die bürgerliche Ehe und Hausfrau obwaltet und in diesem Bereich auch sozusagen interniert ist, muss man schon fast sagen, also keine Erwerbsarbeit nachgeht und nachgehen darf und dort aber in der Regel weibliches Dienstbotenpersonal beschäftigt, also sich selbst sozusagen nicht mit Sorgearbeit in dem Sinne die Hände schmutzig macht, sondern dann diese Arbeit delegiert, während in den proletarischen Haushalten der Industriemetropolen der Zeit sind sozusagen auch die Frauen mit Care-Arbeit überwiegend beschäftigt und müssen aber nebenher natürlich auch noch ihrer Fabrikarbeit nachgehen. Und gerade sozusagen diese ganz frühe Form der Doppelbelastung, die damals natürlich noch nicht so hieß, ist auch ein Grund für diese ganzen frühen wohlfahrtsstaatlichen sozialpolitischen Debatten der Zeit, die über einen Sittenverfall der Arbeiterklasse schwadronieren, ne, wo immer gesagt wird, oh Gott, die proletarische Familie, das ist sozusagen ein Sündenpfuhl, da werden sozusagen, kommen missratene Kinder am Ende bei raus, Alkoholismus, Delinquenz und so weiter. Und das ist eigentlich ein ganz wichtiger Hinweis darauf, dass wir es auch da im proletarischen Haushalt des 19. Jahrhunderts mit einer Reproduktionskrise zu tun haben. Das heißt, die proletarische Frau wird sozusagen zerrieben zwischen industrieller Fabrikarbeit und den Haushaltsanforderungen, also mit vielen Kindern zu Hause und das natürlich auf einem extrem niedrigen Existenzminimum. Das ist immer wichtig zu wissen, wenn man sich so die bürgerlich-patriarchale Care-Work-Aufteilung sozusagen anguckt. Und diese Reproduktionskrise in der Industrialisierung, die einen Riesenunterschied macht zu dem, was du vorhin angedeutet hast, nämlich sowas wie eine ländliche Ökonomie des ganzen Hauses, ja, also wo die Familie sozusagen in der landwirtschaftlichen Produktion noch nicht zwischen Arbeit und Leben trennt und dann in der Regel sich auch sozusagen um pflegebedürftige, sorgebedürftige Leute im Familienverbund gekümmert wird. Das Ganze, diese traditionellen gemeinschaftlichen Reproduktionsarrangements, die erodieren im Vollzug der Moderne. Und das wiederum markiert dann ab dem 20. Jahrhundert die Entstehung der Sozialpolitik und die Entstehung des Wohlfahrtsstaates, und das läutet eine neue Ära der Reproduktion ein.
Nun entsteht der Wohlfahrtsstaat ja auch nicht von gestern auf morgen, sondern es sind Prozesse, in denen der entsteht, und man kann sehen, dass sich das ja im Zuge des Ersten Weltkrieges zum Beispiel beschleunigt. Man kann, was ich auch interessant und wichtig finde, sehen, dass im Nationalsozialismus es ja auch sowas wie Familienpolitik gegeben hat, natürlich rassifiziert, und wenn man dann sozusagen vom ausgewachsenen Wohlfahrtsstaat spricht, dann meint man ja genau diese Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, also ab den 50er Jahren, frühen 50er Jahren vielleicht. Da auch nochmal geschaut, ich würde jetzt vermuten, dass gerade wenn es um bezahlte Care-Arbeit geht, dass dann genau dieser Wohlfahrtsstaat damit zu tun hat. Was ändert sich denn deines Erachtens in dieser Zeit ab den 50er Jahren?
Vielleicht kann man sogar, ist es ganz spannend, auch noch einen kleinen Schritt zurückzugehen vor die 50er Jahre, denn Anfang des 20. Jahrhunderts, in diesem Entwicklungsschritt hin zu einem, man könnte das sagen, ist ein wohlfahrtsstaatliches Care-Regime, das sich da herausbildet, wo sozusagen der Sozialstaat, die frühe Sozialpolitik genau in die Bresche springen muss für die Erosion der traditionellen Gemeinschaften. Also irgendjemand muss jetzt sozusagen die Sorgearbeit übernehmen. Das ist natürlich immer noch nach wie vor in Frauenhand, ganz klarer Fall. Und das Interessante ist, dass die frühe Sozialpolitik, die Geburt der Sozialpolitik Anfang des 20. Jahrhunderts mit ganz bestimmten selektiven Schutzgesetzen einsetzt. Das sind zum Beispiel die Beschäftigungsverbote für weibliche Arbeiter, so hieß das in der Bremer Zigarrenfabrikverordnung von 1842 zum Beispiel. Es gibt aber auch den Wöchnerinnenschutz von 1878 in der Gewerbeverordnung. Das heißt, die frühe Sozialpolitik schon des ausgehenden 19. und dann auch 20. Jahrhunderts setzt ein mit bestimmten Schutzgesetzen zum Schutz von Kindern und Frauen maßgeblich. Und genau das führt aber eben dazu, dass sozusagen mit der Geburt des Sozialstaates, der Geburt der Sozialpolitik, Frauen ein ganz besonderer Status zugesprochen wird. Und das ist der Status der Schutzbedürftigen. Ja, also Frauen werden sozusagen unter besonderen Schutz gestellt und damit in einen Bereich verwiesen, erneut sozusagen externalisiert, der sozusagen außerhalb der Erwerbsarbeitssphäre liegt. Und du hast den Ersten Weltkrieg schon angesprochen, das ist eine ganz wesentliche Zäsur, eine ganz spannende sozusagen Etappe, weil natürlich im Verlauf des Ersten Weltkriegs, weil die Männer an der Front sind, weibliche Erwerbsbeteiligung in Deutschland rasant zunimmt. Und wir können sehr schön beobachten, wie ab 1918, nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, dann die Arbeitsplatzbeschaffung für Männer sozusagen die sozialpolitische Agenda Nummer eins wird. Das ist das ganz wesentliche Ziel, die Männer zurück in ihre sozusagen angestammten Positionen zu versetzen. Und das geht einher mit einer geschlechterhierarchischen Zweiteilung des Sozialstaates, wo sozusagen Frauen aus diesen, man könnte sagen, für die Kriegsproduktion reservierten Arbeitsplätzen sukzessive herausgedrängt werden. Und das heißt, man hat eine Entwicklung, die dann vor allem, wie du auch schon angedeutet hast, ab den 50er Jahren, also in der Zeit, wo in den frühkapitalisierten Gesellschaften des globalen Nordens der Wohlfahrtsstaat zu seiner Blüte gelangt, die goldene Ära der 50er bis in die 70er Jahre, wo die wohlfahrtsstaatliche Politik expandiert, dass wir da eine schöne Entwicklung sehen, dass der Leibdienst der Hausmädchen aus dem 19. Jahrhundert sich über sozusagen die Liebesdienst der Hausfrau hin zu schlecht bezahlten Dienstleistungen sozusagen entwickelt. Das heißt, der Wohlfahrtsstaat expandiert, und das bedeutet auch, dass viele Bereiche von Care Work bezahlt verrichtet werden und vor allem sozusagen unter staatlicher Regie. Und die 50er Jahre sind aber nicht bloß eine Zeit von wohlfahrtsstaatlicher Expansion und sozusagen staatlicher Regie in Sorgeangelegenheiten, sondern sie sind vor allem natürlich das Zeitalter der Hausfrau und des männlichen Alleinernährermodells. Und das ist ganz typisch dann zum Beispiel in den USA, aber auch im Westen der Bundesrepublik in den 50er, 60er Jahren, die Hausfrauenexistenz sozusagen als die dominante Existenzform für Frauen. Das heißt, wir haben ein Alleinernährermodell, das heißt, der Mann verdient einen Familienlohn. Das heißt auch, dass dieser Lohn so hoch sein musste, dass er die ganze Familie davon leben konnte. Und genau auf diesem Alleinernährermodell fußt auch das ganze wohlfahrtsstaatliche Arrangement in der Bundesrepublik, sozusagen im Westen der Bundesrepublik der 50er, 60er Jahre. Und das wiederum zeigt uns auch sehr schön, wie Wohlfahrtsstaat auch bestimmte geschlechtsspezifische Unterschiede reproduziert. Das heißt, Frauen sind sozusagen als Hausfrau abgestellt für die Liebesarbeit, die unbezahlte, den unbezahlten Liebesdienst und können damit auch keine sozialversicherungsrelevanten Anwartschaften natürlich generieren. Das heißt, sie sind hochgradig materiell abhängig vom Alleinernährer. So viel vielleicht zum wohlfahrtsstaatlichen Lebensregime, sozusagen alte Spaltungen und geschlechtsspezifische Ungleichheiten in neuer Form weiterträgt und reproduziert.
Nun ist ja das Interessante, dass der Wohlfahrtsstaat einerseits ganz oft Bezugspunkt ist in ganz vielen Debatten, auf der anderen Seite ja gar nicht so eine lange Zeit in so einer Stabilität Bestand hatte. Man kann ja sehen, dass so ab Mitte der 70er Jahre dann so diese Nachkriegsprosperität zu Ende geht. Und das heißt auch, es ändert sich was in der Sozialpolitik. Vielleicht kann man sagen, dass ab der Zeit ja eigentlich genau das einsetzt, was wir heute mit Hartz IV kennen. Also auch das ist ja nicht von gestern auf heute einfach so gekommen, sondern hat sich in einem längeren Prozess so entwickelt. Wenn wir uns dann auch diese Zeit nochmal angucken, also Abbau von Sozialstaat, immer mehr das, was mit dem Stichwort des aktivierenden Sozialstaats auch gemeint ist. Was passiert denn da mit den Care-Tätigkeiten?
Ich finde, was immer ganz wichtig ist, ist natürlich zu sehen, dass ab Mitte der 70er Jahre, hast du eben auch schon gesagt, sozusagen die goldene Ära der Nachkriegsprosperität und wohlfahrtsstaatlichen Expansion an ihr Ende kommt und so etwas wie ein postfordistisches Care-Regime sich herausbildet. Wie das genau aussieht, da ist die Forschung immer noch dran, das auszubuchstabieren. Was wichtig ist, ist, dass der Sozialstaat seit dieser Zeit eine ganz grundlegende Transformation erfährt, die man nicht wirklich mit dem Begriff des Abbaus wirklich auf den Begriff bringen kann. Denn was sich hier vollzieht, ist weniger ein Rückzug oder Abbau des Sozialstaats als vielmehr sein Umbau. Aber das ist vielleicht nochmal so ein Exkurs an der Seite. Was ist wichtig für uns zu wissen über Care im postfordistischen Lebensvorgeregime? Das, was wichtig ist, ist, dass das sozusagen mit dem Ende der Nachkriegs-goldenen Ära des Wohlfahrtsstaates auch das Alleinernährermodell an sein Ende kommt. Das heißt, die Löhne allgemein beginnen zu sinken. Das heißt auch, dass die Familienlöhne der Alleinernährer sinken und es schlichtweg nicht mehr möglich ist, dass Männer ihre Familie allein ernähren können. Das heißt, die steigende weibliche Erwerbsbeteiligung, die wir seit den 70er, vor allem seit auch den 80er Jahren beobachten können. Noch nie in der Geschichte haben Frauen weltweit sich so viel sozusagen erwerbsarbeitsmäßig beteiligt wie in der Gegenwart. Und das ist ein Prozess, der eben bis zu den 70er Jahren zurückdatiert. Das ist so auf zwei wesentliche Ursachen zurückzuführen. Auf der einen Seite natürlich sehr erfreulich auf die Forderung der zweiten Frauenbewegung, die das immer wieder eingeklagt hat und die Hausfrauenexistenz völlig zu Recht kritisiert und attackiert hat. Aber auf der anderen Seite ist es tatsächlich auch eine ökonomische Erfordernis. Das heißt, das Alleinernährermodell kommt an sein Ende und das Nachfolgemodell ist das sogenannte Adult-Worker-Modell. Das heißt, beide Ehepartner oder auch sozusagen, wenn sie nicht verheiratet sind, beide Partner müssen einer Erwerbsarbeit nachgehen. Und das fordert deutsche Wohlfahrtspolitik auch ganz vehement ein. Also die Leute sollen so lange wie möglich, so viel wie möglich arbeiten, beide Geschlechter. Und das in Kombination mit diversen anderen Veränderungen, auf die ich auch gleich noch eingehe, führt schließlich zu einer Reproduktionskrise unserer Gegenwart. Was heißt das? Was passiert? Wir haben auf der einen Seite dieses Adult-Worker-Modell, also müssen sozusagen arbeiten gehen. Wir haben gleichzeitig ganz grundlegende Veränderungen in den Arbeitsverhältnissen. Das heißt, die Arbeit wird flexibler, sie wird mobiler, sie wird aber auch entgrenzter. Sie fordert sehr, sehr viel von den Leuten. Sie wird aber auch prekärer in vielen Fällen. Wir haben auch neue Lebensverhältnisse. Das heißt, Lebensentwürfe diversifizieren sich aus. Auch die Familie, die traditionelle Großfamilie erodiert immer mehr. Wir haben also eine Zunahme an Single-Haushalten, zum Beispiel Patchwork-Familien und so weiter. Das heißt, auch die Arbeits- und Lebensverhältnisse verändern sich und natürlich nicht zu vergessen der demografische Wandel. Das heißt, die Leute werden immer älter und das heißt auch, immer mehr Leute sind pflegebedürftig und das heißt auch, wir haben eine Zunahme an ganz bestimmten mit dem Alter, vor allem mit dem hohen Alter verbundenen Krankheiten. die wiederum ganz besondere Pflegebedarfe nach sich ziehen. Und diese ganzen Veränderungen gebündelt führen sozusagen unter den Bedingungen eines Adult-Worker-Modells zu einer Reproduktionskrise. Das heißt, die Leute kommen sozusagen an die Grenzen ihrer Sorge- und Care-Kapazitäten, weil der Alltag sozusagen in diesem neoliberalen oder postfordistischen Care-Regime eigentlich der Quadratur des Kreises gleicht. Und alle jungen Eltern, die Kinder haben und versuchen, Kinder und Arbeit unter einen Hut zu bringen, alle pflegenden Angehörigen, die irgendwie auch noch erwerbstätig sind und versuchen, das mit der Pflege ihrer Angehörigen unter einen Hut zu bringen, wissen genau, was ich meine. Und das alles natürlich auch gerahmt von einem Sozialstaat, der sich aktiv, könnte man sagen, aus bestimmten Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge zurückzieht. Das heißt aber nicht sozusagen, dass er abgebaut wird, sondern dass er sich zurückzieht und dass er seine Agenda ändert und dass er ganz bewusst sozusagen einerseits darauf achtet, dass die Leute möglichst viel arbeiten gehen sollen. Da gehört auch Hartz IV dazu, sozusagen indem Arbeitslosigkeit mit einem höheren Stigma zum Beispiel belegt wird oder auch mit verschärften Zumutbarkeitskriterien, die Arbeitslosigkeit also ungemütlich machen sollen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite drängt auch deutsche Sozialpolitik immer darauf, dass die Familie trotzdem ihre Sorgepflichten erfüllt. Und das ist wiederum ein Merkmal oder Kennzeichen des deutschen Wohlfahrtsstaates, der ein konservativer ist und der traditionell immer schon das Gros von Sorgearbeit, das unbezahlte Arbeit meint, den Familien und das heißt den weiblichen Angehörigen aufgehalst hat. Das ist ganz wichtig zu wissen. Also das ist ein typisches Merkmal für konservative Wohlfahrtsstaaten. Und das ist auch bis heute so.
Nun ist es ja nicht nur so, dass Care Work sozusagen eine geschlechtliche Arbeitsteilung meint, sondern es verweist eigentlich auch auf eine globale Arbeitsteilung, die ganz eng verbunden ist mit Zuweisung von migrantischen Arbeitskräften. Und das ist ja was, was du auch in ja, mehreren Studien und Gesprächen, die du geführt hast, untersucht hast. Vielleicht kannst du was dazu sagen, was das bedeutet, dass migrantische Arbeit in diesem Care-Bereich eben auch so eine wichtige Rolle spielt.
Wir haben jetzt die Reproduktionskrise im Rahmen dieses postfordistischen Care-Regimes. Das heißt, alle Leute sollen irgendwie arbeiten gehen. Der Sozialstaat zieht sich zurück, sage ich jetzt mal so. Und wir haben gleichzeitig den demografischen Wandel. Das heißt, wir haben ganz starke Sorge- und Care-Defizite, die dringend geschlossen werden müssen. Und das große Problem jetzt ganz verschiedener kapitalistischer Wohlfahrtsstaaten weltweit ist es, wie füllen wir diese Lücken, wenn wir aber keine Hausfrauen mehr haben, die dafür rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Also braucht es unbedingt neue Hausfrauen. Also lassen sich die Wohlfahrtsstaaten der verschiedenen westeuropäischen Länder oder auch in den USA oder auch in Japan ganz verschiedene Methoden einfallen, um sozusagen genau diese Care-Lücken zu füllen. Und der deutsche Wohlfahrtsstaat versucht eben seit den 90er Jahren mithilfe ganz verschiedener gesetzlicher Interventionen, die Arbeits- und Sorgekräfte sozusagen der Bevölkerungsgruppen anzuzapfen, die dafür potenziell zur Verfügung stehen. Und die Migrantinnen sind eine dieser Gruppen. Also ich habe in meinem Buch Die Ausbeutung der sorgenden Gemeinschaft habe ich mit vier verschiedenen Gruppen gesprochen, die eben jetzt sozusagen durch die deutsche Sozialpolitik seit den 90er Jahren versucht werden zu mobilisieren und zu aktivieren für die Pflege. Und das sind eben zum einen migrantische Arbeitskräfte. Das heißt, der deutsche Wohlfahrtsstaat wirbt auf der einen Seite qualifizierte Fachkräfte, zum Beispiel aus Südeuropa, aus Spanien zum Beispiel, an für die Pflege, weil es da einen eklatanten Fachkräftemangel gibt. Auf der anderen Seite werden aber auch vor allem Frauen aus Osteuropa als Haushaltshilfen und rund um die Uhr Pflegekräfte eingestellt, meistens über die dubiose Vermittlungsagenturen. Auch im Rahmen der EU-Osterweiterung ist das mittlerweile in vielen Fällen auch eine legale Geschichte, was aber nichtsdestotrotz ein Ausbeutungsregime ist, weil die Arbeit der migrantischen Pflegekräfte in den Pflegeprivathaushalten nicht kontrolliert wird. Das ist Arbeit in den vier Wänden, das ist typisch für unbezahlte Care Work. Und da der Privathaushalt unter gesetzlichem Schutz steht, wird eben dort eine Rechtsübertretung nicht sanktioniert. Das heißt, die von mir, denen ich gesprochen habe, die zum Beispiel aus Bulgarien kommen, aus der Ukraine kommen, aus Rumänien kommen, sind nicht nur 24 Stunden sozusagen abrufbar, weil sie im Haus zusammen mit den pflegenden Angehörigen, die sie pflegen, leben, sondern sie müssen darüber hinaus auch noch mehrere Leute gleichzeitig pflegen, was nicht in ihrem Arbeitsvertrag steht. Sie sind natürlich auch jede Menge Zugriffen, Übergriffen ausgesetzt. Sie werden zum Teil wie Dienstmägde behandelt, die dann auch am Wochenende für die Großfamilie kochen sollen oder schwere Gartenarbeiten verrichten sollen. Das heißt, ich habe dann auch in der Forschung häufig sowas wie eine koloniale Dienstherrenmentalität angetroffen. seitens der privaten Arbeitgeber, die so mit den Leuten verfahren. Aber die migrantischen Pflegekräfte sind nur eine Gruppe, die versucht wird, gegenwärtig zu aktivieren. Eine andere Gruppe sind natürlich nach wie vor die pflegenden Angehörigen, die immer noch das Gros der unbezahlten Pflegearbeit in Deutschland stemmen. Die werden deswegen auch als der größte Pflegedienst der Nation bezeichnet. Und man muss immer hinzufügen, sie sind nicht nur der größte, sondern eben auch der billigste Pflegedienst der Nation. Und die übernehmen nach wie vor das Gros der unbezahlten informellen Pflegearbeit in den eigenen vier Wänden und das tatsächlich unter Bedingungen, die katastrophal sind für die psychische und physische Gesundheit. Das können wir mittlerweile sehr gut in der Forschung sehen. Eine dritte Gruppe, die auch aktiviert wird, sind freiwillig Engagierte. Das freiwillige Engagement in der Pflege wird seit den 90er Jahren ganz massiv sozialpolitisch unterstützt und ausgebaut, auch mit Hilfe ganz verschiedener gesetzlicher Interventionen. Das ist sozusagen die dritte Gruppe und dass wir auch noch beobachten können, jetzt sozusagen auch im Rahmen der aktivierenden Arbeitsmarktpolitik, ist die Mobilisierung und Aktivierung von Langzeitarbeitslosen und Geringqualifizierten für die Pflege, die dann in so Schnellbesolungskursen als Hilfskräfte, Betreuungskräfte in der stationären und ambulanten Pflege eingesetzt werden und das zu ausbeuterischen Bedingungen. Diese vier Gruppen. Und weil die Sozialpolitik da sehr findig ist, kann man sagen, ist sozusagen noch längst nicht das Ende dieser Fahnenstange erreicht. Es gibt ja auch seit Jahren Debatten darüber, dass man Flüchtlinge zum Beispiel auch in der Pflege einsetzen soll. Ich bin mal gespannt, auf welche Gruppen sozusagen man noch so kommt. Auch die Freundschaft ist mittlerweile sozialpolitisch entdeckt worden. Genau, da können wir gespannt sein, was da noch kommt.
Vielleicht können wir davon ausgehend abschließend auch nochmal zurückkehren zum Netzwerk Care Revolution und auch zum 8. März. Was sind denn deines Erachtens jetzt in dieser Situation, die du ja ausführlich beschrieben hast, wichtige Forderungen? Was wäre das Wichtigste deines Erachtens, was sich ändern muss?
Oh, das ist unglaublich viel. Ich glaube, die Forderung jetzt für den Frauenstreik am 8. März, einmal ist natürlich eine ganz wichtige und eine ganz großartige, nämlich zu sagen, indem wir Care adressieren, Sorgearbeit adressieren, meinen wir sowohl bezahlte als auch unbezahlte, sowohl professionelle als auch unprofessionelle Care-Arbeit, die sichtbar ist und die unsichtbar ist. Und indem wir das zusammenpacken sozusagen und alle daran Beteiligten versuchen zu mobilisieren, machen wir einen meist unsichtbaren Sockel unserer Gesellschaft sichtbar. Denn Carework ist eben nicht nur das, was bezahlt zum Beispiel in Krankenhäusern und Pflegeheimen verrichtet wird, sondern eben auch das, was in den vier Wänden unsichtbar getan wird. Und das ist eine ganz tolle Idee, das auch mit dem Label des Streiks zu belegen, der ja eigentlich in der Regel für natürlich gewerkschaftlich organisierte Erwerbsarbeit reserviert ist. Und jetzt aber zu sagen, nein, das ist auch Arbeit. Die ist unsichtbar, die ist unbezahlt, die ist informell. Und sie ist nichtsdestotrotz gesellschaftlich essentiell und sie wird systematisch ausgebeutet. Das ist erstmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das sozusagen sichtbar zu machen. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, was eigentlich getan werden muss, oder das ist eine Riesenlatte, was getan werden muss. Und das Problem ist tatsächlich immer auch die Grundstruktur unserer Gesellschaft, dass es eine kapitalistische Gesellschaft ist, eine auf Wachstum und Profitmaximierung ausgerichtete Gesellschaft, in der sowas wie Sorgearbeit, wenn sie nicht profitträchtig kommodifiziert werden kann, was sie wird, notwendig abgewertet und ausgebeutet werden muss, weil sie eben nur begrenzt profitabel ist. Das ist das große Problem. Sie ist unverzichtbar und gleichzeitig nur begrenzt profitabel und deswegen muss sie abgewertet und ausgebeutet werden. Das heißt, wenn man sozusagen Care Revolution macht, und das will auch das Care Revolution Netzwerk, muss man sozusagen immer auch an die Grundfesten kapitalistischer Gesellschaften ran und an denen wackeln. Und wenn es jetzt sozusagen nicht gleich darum geht, das Problem liegt in dieser ökonomisch-politischen Grundorganisation der Gesellschaft, dann kann man zumindest schon mal darüber nachdenken, ob vielleicht sowas wie eine ganz radikale Erwerbsarbeitsverkürzung notwendig ist, um eine bessere Vereinbarkeit zu gewährleisten, ob wir andere Lebensverläufe brauchen, ob wir vielleicht auch dringend andere Sozialversicherungstypen brauchen. Also das beste Beispiel ist immer wieder die Pflegeversicherung, die eine Teilkaskoversicherung ist. Es wäre vielleicht mal an der Zeit, die zu einer Bürgerversicherung, zu einer Vollkasko-Bürgerversicherung auszubauen und so weiter. Das sind alles so kleine Stellschrauben. Andere überlegen dann, bedingungsloses Grundeinkommen, wäre das eine Option? Es gibt in diesem Buch Care Revolution, das Gabriele Winker 2015 publiziert hat, das Buch zum Care Revolution Netzwerk, da hat sie auch so ein paar Überlegungen angestellt, was wir jetzt eigentlich konkret so machen können, um die Situation von Care Work zu verbessern. Aber ich finde, was ganz wichtig ist, ist Solidarität von Care-Workerinnen weltweit, sich eben nicht gegeneinander ausspielen zu lassen, die Arbeit sichtbar zu machen und darauf hinzuweisen, was die Gründe und Ursachen für ihre Abwertung und Ausbeutung sind. Und jetzt gerade ein Streik, das ist sozusagen das Letzte und Essentielle. Wenn wir eine Arbeit haben, die ausgebeutet, abgewertet ist und gleichzeitig essentiell ist, dann ist natürlich ein Streik eine super Idee und super Sache. Denn wenn Careworkerinnen sich ihrer Arbeit widersetzen, wenn sie streiken, dann liegt sozusagen Gesellschaft brach. Wir müssen uns alle Gesellschaften vorstellen wie so ein Eisberg, der im Wasser schwimmt und alles unterhalb der Wasseroberfläche, was den viel größeren Teil des Eisbergs ausmacht, das ist alles Carework. Und die ist überwiegend unbezahlt und wird auch ökonomisch nicht erfasst und so weiter. Und wenn die sich sozusagen widersetzt und sperrt, dann steht tatsächlich Gesellschaft still. Insofern ist ein Streik eine super Idee, um auf die Bedeutung von Carework und vor allem unbezahlter Carework hinzuweisen.